Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 15. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Auch Ihnen einen wunderbaren guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen guten Sonntagmorgen all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, in unserer heutigen Folge werden wir vor allem über den Umsturz, über den Fall Syriens zu sprechen kommen. Wir werden aber auch einen Blick nach Rumänien werfen, in dem ja wirklich Dinge geschehen sind, die mit Rechtsstaatlichkeit nur sehr, sehr wenig zu tun haben. Und zum Abschluss werden wir heute auch noch über die Entwicklung im Ukraine-Krieg zu sprechen kommen. Aber wie immer in unserem Podcast in der heutigen 98. Folge, Frau Kneißl, wie geht es Ihnen? Wie war Ihre Woche und wie war es bei den Tigern? Sie sind ja bekanntermaßen die offizielle Tigerbotschafterin in Putins Gnaden. Wie war es bei den Tigern im Naturreservat und was haben Sie diese Woche alles erlebt?
Ja, vielen Dank. Ich muss schmunzeln von Putins Gnaden. Ich glaube, der Präsident Putin hat anderes zu tun. Aber ich habe noch nicht das Dekret. Es wird in den nächsten Wochen formal meine Bestellung erfolgen. Ich hatte aber die Möglichkeit, auf Einladung dieses Zentrums, das sich mit dem Schutz der Murtiger und Schneeleoparden beschäftigt. Das besteht jetzt seit über einem Jahrzehnt, ist international in Kontakt mit Tigerschutzreservaten in Bangladesch, Indien, China. Also da folgt wirklich eine grenzübergreifende Zusammenarbeit für Wildtierschutz. Und wenn ich hier vielleicht etwas ausholen darf, es gab ja mehrere Versuche in Deutschland, Österreich beispielsweise, Wölfe wieder anzusiedeln. Und seit dem Tag, an dem ein Pony von Ursula von der Leyen von einem Wolf gerissen wurde, ist es mit dem Wolfsschutz wieder bergab gegangen auf EU-Ebene. Ich verstehe hier Frau von der Leyen nicht, warum sie ihre Ponys über Nacht auf einer Weide draußen lässt. Ich bringe meine Ponys über Nacht immer rein, und wenn ich selbst nicht die Zeit habe, dann beauftrage ich jemanden damit, der die Ponys wieder in den Stall bringt, weil es kann immer was passieren auf einer Koppel in der Nacht. Und entweder man hat eben Hüter, Schäfer, Schäferhunde gibt es ja in Deutschland auch, die dafür ausgebildet sind. Oder man muss sich halt sonst wie drum kümmern. Und die Wölfe sind ja in Österreich und Deutschland mittlerweile ein starkes emotionales Thema und werden also hier ja, sehr, sehr, sehr negativ dargestellt. Wenn es um den Tigerschutz in der Amur-Region geht, und hier vielleicht nur kurz zur Anmerkung, die Region, in der ich war, ist so groß wie das Staatsgebiet der Türkei. Das ist also ein Oblast, der im fernen Osten Russlands liegt. Und dort sind die größten Tigerreservate, die wirklich Natur sind. Also sie sind nicht durch Zäune oder Elektroschocker oder sonst irgendwie abgetrennt, sondern hier bewegen sich im Moment ca. 700 Tiger frei, gründen ihre Familien, ihren Nachwuchs. Und wichtig ist natürlich, dass die Wildhüter, die Ranger, entsprechend ausgebildet, aber auch einen entsprechenden Lebensstandard haben, um beispielsweise jetzt nicht, ich nehme mal nur wirklich jetzt als ein Beispiel, korrupten Trophäenjägern auf den Leim zu gehen. Das kennen wir ja aus anderen Situationen, auch mitten in Europa, wo dann beispielsweise Bären, die Bärenjagd mit narkotisierten Bären in Rumänien stattfindet oder so. Da gibt es also genug Geschichten in dieser Art, wo eben dann die entsprechenden Förster und Wildhüter für ein Zusatzeinkommen solche Bärenjagden veranstalten, sondern der Wildtierschutz ist hier wirklich so aufgebaut und mit den dort ansässigen Einheimischen in Einklang gebracht, weil es ist ja eben eine Frage zwischen Wildtier und dem menschlichen Aktivitäten, ja, ob das jetzt Landwirtschaft, was auch immer ist. Und natürlich gibt es da Konflikte, also man darf ja gar nicht romantisieren. Die Natur ist nicht romantisch, da geht es um Fressen und gefressen werden. Aber das, was ich hier beobachten konnte, ich war 2 Tage eben mit einem Biologen und einem Förster und 2 Rangern vom Tigerschutzzentrum unterwegs. Das ist wirklich beeindruckend. Also das spielt sich auf sehr hohem Standard ab und ist nicht von außen aufgepfropft. Also nach Devise gewisser Vereine, NGOs, ihr macht das mal so, wir erklären euch, was lang geht. Oder mit den teilweise sehr fragwürdigen Methoden auch und Geldquellen des World Wildlife Funds. Da habe ich also auch im Laufe meines Lebens dann ein bisschen Abstand genommen. Sondern das ist wirklich von innen heraus. Und der Tiger ist in dieser Region unter der indigenen Bevölkerung immer ein heiliges Tier gewesen, wurde verehrt. Und die Kinder, ob im Kindergarten, in den Schulen, in diversen Kulturvereinen, wachsen auch mit Tigerschutz auf. Das heißt, sie malen ihre Tiger, sie lernen über Tiger, sie lernen über Natur, sie lernen über das Zusammenleben der verschiedensten Wildtiere und Menschen. Und das sehe ich als diesen, ist vielleicht vernünftigeren, bodenständigeren Zugang, als wenn jetzt hier Aktivisten von NGOs von außen kommen und eben Vorgaben machen.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, Sie hatten mir eben im Vorgespräch unseres Podcasts erzählt, dass heute bei Ihnen minus 15 Grad sind. Ich wollte mich nämlich erstmal beschweren, weil es heute hier besonders kalt ist in Köln. Wir haben hier heute minus 1 Grad und dann war ich ganz schnell ganz still. Und Sie hatten mir auch interessanterweise erzählt, dass Sie großen Respekt und hohe Bewunderung für die Einheimischen in Ihrem Dorf haben. Also wenn Sie einmal ein wenig erzählen könnten, woher kommt dieser Respekt? Und zum anderen, wie lebt es sich so mit minus 15 Grad im Winter, Frau Kneißl?
Minus 15 Grad sind für mich weniger das Problem. Ich habe das große Glück, dass ich ein gutes Haus habe, Heizung habe, Strom habe. Also das alles sehe ich als Privileg. Es ist die Länge des Winters. Also er beginnt irgendwann im November und hört. Letztes Jahr war es am 9. November, am 9. Mai auf. Also wir hatten zum Nationalfeiertag Ende des Zweiten Weltkrieges am 9. Mai hier während der Feierlichkeiten noch dichtes Schneegestöber. Und der Winter ist einfach lang. Ich war jetzt am Morgen im nächstgelegenen Ort am Markt und ich dachte ursprünglich, das Marktgeschehen hört irgendwann mit Schneefall auf. Aber nein, die machen ihre Märkte weiter und jetzt ist eben Fische, geschlachtetes, Hausschlachtungen, es werden ja hier noch gemacht. Also man kann von Geflügel über Schweine und Fische alles erwerben. Gemüse ist jetzt schwieriger, weil das sind wirklich alles Eigenprodukte, da wird nichts Importiertes verkauft. Da habe ich einfach großen Respekt, wie die Männer und Frauen ihre selbst geschlachteten Tiere oder selbstgefangenen Fische eben dort in ihren Eimern auf den Markt bringen und bei minus 15 Grad und starkem Schneetreiben stehen und freundlich Geld wechseln, wenn man eben einen zu großen Geldschein hat und auf Heller und Pfennig alles zurückgeben und einen wunderbaren Tag wünschen und vielleicht auch noch erklären, wie man den Fisch zubereiten kann. Also ich habe vor diesen Menschen einfach unendlich großen Respekt, weil ich arbeite hier im Warmen. Ich sitze am Schreibtisch und ich stehe eben nicht stundenlang am Markt. Und die sind ja nicht nur auf diesem Markt, die sind ja auf mehreren Märkten dann unterwegs.
Ja, es ist doch ein ganz anderes Leben als in der Großstadt, wie ich das bei Ihnen kennengelernt habe, als ich im Sommer diesen Jahres bei Ihnen war. Deswegen hochinteressant, was Sie dort berichten, Frau Kneißl. Und dann lassen Sie uns nun auch auf das geopolitische Geschehen zu sprechen kommen, denn auch das, was jetzt in den vergangenen 7 Tagen wieder geschehen ist, ist auf jeden Fall historisch. Der Fall Syriens wird in die Geschichtsbücher Geschichtsbücher eingehen. Die Frage ist natürlich, wie er in die Geschichtsbücher eingehen wird. Aber zunächst mal zu den Fakten. Am vergangenen Sonntag haben bekanntermaßen die HTS-Milizen innerhalb von nur 10 Tagen die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen. Der bisherige Präsident Bashar al-Assad ist nach Moskau geflohen, befindet sich dort, lebt dort im Exil. Damit geht eine 24-jährige Ära unter Bashar al-Assad und eine 43-jährige unter seinem Vater Hafiz Assad zu Ende. Die HTS-Miliz wurde dabei von der Türkei, USA und Israel unterstützt. Auch die Ukraine hat Kämpfer ausgebildet. Frau Kneißl, wir hatten darüber in unserem letzten Podcast schon gesprochen. Und ja, der Fall Syriens, eine schmerzhafte strategische Niederlage, sowohl für den Iran als auch für Russland, das seine einzigen beiden ausländischen Militärstützpunkte in Syrien hat und diese möglicherweise nun verlassen muss. Ja, und die neuen Machthaber in Syrien, die wollen jetzt bis März 2025 eine Übergangsregierung bilden. Bis dahin ist jetzt eine Militärverwaltung eingesetzt und am brisantesten ist sicherlich die Reaktion Israels auf diesen Umbruch, auf diesen Sturz der syrischen Regierung gewesen, denn die israelische Armee rückte kurz nach dem Sturz der Regierung zum ersten Mal seit über 50 Jahren über die Pufferzone auf den Golanhöhen hinaus vor. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach von einem historischen Tag. Die Golanhöhen würden nun für immer ein untrennbarer Teil des Staates Israel sein. Sie haben jetzt auch seit Sonntag über 300 Ziele in Syrien beschossen. Unbestätigten Medienberichten zufolge stehen israelische Panzer schon vor den Toren von Damaskus. Ja, Frau Kneißl, was bedeutet der Fall der syrischen Regierung und wie konnte die HTS-Miliz innerhalb von 10 Tagen erreichen, was der Westen in vielen Jahren des Bürgerkrieges nicht erreicht hat? Wie war das möglich? Was sind da die Ursachen, Frau Kneißl, Ihrer Ansicht nach? Und was bedeutet dieser Fall auch für die weitere Situation in Nahost?
Also unter Schock stehen, glaube ich, vor allem eben Teheran, aber auch es ist eine große Debatte in Russland. Wie konnte das passieren? Hat man das nicht ahnen können? Und diese Frage habe ich mir auch von Sonntag an frühmorgen angestellt. Ich war damals noch in Chabarowsk, in diesem Naturreservat im Amur-Gebiet. Und wir hatten dort 7 Stunden Zeitverschiebung im Voraus zu Moskau und versuchten eben in den Nachrichten mitzubekommen, was da los war. Ich kann hier nur Folgendes sozusagen ein wenig einflechten. Das soll jetzt nicht zur Rechtfertigung für irgendeine Seite dienen, aber ganz überraschend war es nicht gekommen, dass Damaskus dieses Mal fallen würde. Das war die große Überraschung. Denn das Bürgerkriegsland oder Kriegsgebiet Syrien, das meines Erachtens immer an einem Stellvertreterkrieg litt und weniger in einem Bürgerkrieg involviert war. Wir hatten hier in den Nordregionen, vor allem Nordost, Richtung der Azor, türkische, irakische Grenze, hatten wir in den letzten Jahren, also seit 2012, sowohl die Türkei als auch die USA, als auch den Iran und den Irak, plus dann verschiedenste Dschihadisten aus EU-Staaten, die dort aktiv waren. Und 2017, 2018 kam es zu einer Art Waffenstillstand zwischen der Regierung Assad und einigen dieser Milizen, also die wurden ja jedes Halbjahr mehr. Aber man hat hier den Konflikt eingefroren. Also man hat nichts grundlegend gelöst, sondern man hat einigen dieser Islamistenverbände, ob sie jetzt Islamischer Staat waren oder islamistische Kurden oder antikurdische Sunniten oder was auch immer. Also die Skala ist lang. Man hat eine Art Amnestie erlassen, indem man eben den Konflikt einfror und sagte, legt eure Waffen ab oder nehmt eure Waffen mit, aber verlasst gewisse Regionen, die syrische Regierung beansprucht. Und die syrische Armee, in Verbund mit iranischen Kämpfern unter Hisbollah aus dem Libanon plus natürlich auch der russischen Luftwaffe ab 2015 konnte sozusagen wieder die Kontrolle über weite Gebiete Syriens erlangen. Nicht über die nördlichen Gebiete. In diesen Grenzregionen war in gewisser Weise ein Niemandsland eingetreten. Und dort haben sich offenbar seit 2019 immer massiver Ausbildungslager etabliert, die höchstwahrscheinlich von türkischer Seite, Geheimdienst bis hin zur CIA, US-Armee finanziert und geleitet wurden. Es gibt rund um die Person Mohammed al-Dani, selbst 1982 in Damaskus geboren wurde, dann in den Irak zog, 2003 dort dann in US-Gefangenschaft geriet, dann verlieren sich seine Spuren. Jedenfalls diese neue Ikone des syrischen Aufstandswiderstands, der jetzt ja auch in der westlichen Medienwelt herumgereicht wird. Vor 3 Wochen ging durch die Medien sein CNN-Interview und als Fußnote, Herr Jolani ist immer noch steckbrieflich gesucht mit einer 10 Millionen, aus seinem Kopf sind sozusagen 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Der Führer dieser HTS-Milizen, Hayat Tahrir al-Sham, das steht für Leben und Befreiung der Levante. Sham ist ein alter Name für Syrien und auch für Damaskus. Wir hatten diesen Begriff al-Sham auch immer wieder unter diversen Al-Qaida-Ablegern, weil viel wichtiger als Bagdad, viel wichtiger als Jerusalem ist für diese Gruppe von Dschihadisten die Kontrolle über Damaskus. Damaskus ist die älteste arabische Hauptstadt. Sie war Sitz der Umayyaden-Dynastie. Und nach dem Tode von Prophet Mohammed im Jahr 632, wenn ich mich recht erinnere, begann das arabische Weltreich sozusagen seinen Eroberungszug von Damaskus aus. Nicht Kairo, nicht Bagdad, nicht Jerusalem. All diese Städte waren eher zweit- und drittrangig. Aber wer Damaskus kontrolliert, hat sozusagen eine Rolle in den islamischen, in den arabischen Geschichtsbüchern. Und al-Jalani ist eben dieser neue starke Mann, dieser HTS-Miliz. Ist aber selbst, wenn ich das vielleicht so runterbrechen darf, auch nicht mehr als ein Koordinator der verschiedensten anderen Gruppierungen und der Leiter eines dieser IS-Ableger wurde jetzt zu diesem Interims-Premierminister. Die haben an sich zugesagt, das ist alles reine Theorie, dass sie mit der letzten Assad-Regierung zusammenarbeiten würden, um sozusagen einen harmonischen Regierungsübergang zu ermöglichen. Aber ich würde sagen, das ist alles graue Theorie, denn auf den Straßen von Damaskus, von Aleppo, in Homs, Hama geht es völlig anders zu. Ich bin in Kontakt mit Freunden und wenn ich hier eine Geschichte ganz konkret nehmen kann, der Vater eines Kollegen ist letzten Mittwoch verstorben, aufgrund der anhaltenden Stromunterbrechungen. Er brauchte Sauerstoff, war schon ein älterer Herr und benötigte also immer wieder Sauerstoff. Strom, total Stromausfall in Damaskus. Und er war ein Damaszener Gentleman durch und durch. Und was in den letzten Tagen vor seinem Tod passierte, war, glaube ich, für ihn einfach unerträglich. Er sagte Folgendes, sein Sohn erzählte mir das, er sagte, was machen Sie mit unserer Stadt, was machen Sie mit Syrien? Sie zerstören Damaskus, sie zerstören Flughäfen und alles Mögliche, sie zerstören Moscheen. Das gehörte nicht Assad, das gehört Syrien, was sie zerstören. Und er hat als dass sein Sohn das letzte Mal mit ihm telefonierte, sagt er, ich kann das nicht miterleben, ich möchte sterben. Ja? Also der Herr war Ende 70, Anfang 80 und das war zu viel für ihn. Dann kam eben noch der Stromausfall dazu. Was nun mit der Familie passiert, ist auf einem anderen Blatt geschrieben, weil sie sind auch gehören einer religiösen Minderheit an. Und das Kampfgeschrei, das ich noch in Damaskus und im Libanon hörte im Jahr 2014-15, war folgendes. Alawiten ins Grab, Maroniten, Christen nach Beirut. Also alles, was christlich ist, soll hinüber in den Libanon. Und alles, was zu den anderen muslimischen Minderheiten gehört, wie Ismailiten, Alawiten, die gehören vernichtet, physisch. Wir haben hier schon eine ganze Reihe von Gräueltaten, die festgehalten wurden, von denen ich auch gehört habe, wo ich Videos gesehen habe. Und das ist nicht das erste Mal, das passierte genauso 2012, 2013, 14. Vielleicht ist manchen unseren Zuhörern noch in Erinnerung, was mit dem Leiter der archäologischen Grabungen von Palmyra passierte, der sein Palmyra nicht aufgeben wollte und gegen eben diese wahnsinnigen Dschihadisten schützen wollte. Aber natürlich ist auch Kulturgut wie hellenistische Tempelanlagen zu zerstören. Und an ihm wurde damals ein grauenhaftes Exempel statuiert, er wurde zu Tode gefoltert. Pardon. Und dann wurde sein Leichnam tagelang über den Ruinen von Palmyra den Aasgeiern sozusagen zum Fraß gegeben. Das war nur ein Fall von vielen, ja. Und das, was sich 2014, 2015 an grauenhaften Massakern im Syrien abspielte und auch im Irak, das wird sich jetzt wiederholen. Aber Bundeskanzler Scholz begrüßte den Fall Assad als einen Sieg der Demokratie. Präsident Macron von Frankreich hat auch den Fall Assad laut beklatscht. Vielleicht hier auch noch eine kleine Anmerkung zur Scheinheiligkeit, vor allem der Franzosen, ja, die auch mit Truppen, mit Sondertruppen in Nordsyrien die letzten 15 Jahre eigentlich aktiv beteiligt waren. Der Onkel von Bashar al-Assad hatte große Probleme mit seinem Bruder Hafez und hat auch versucht, den, ich glaube, es war im Jahr 1982 oder 85, zu stürzen. Er wurde dann weggelobt. Er war eine Zeit lang, glaube ich, Botschafter, ging dann aber ins Exil nach Frankreich, lebte 36 Jahre in Frankreich, kam vor 2 Jahren nach Syrien zurück und hatte in Frankreich seine Bankkonten und zweigte also Millionen aus dem Staatsbudget Syriens ab. In Frankreich. Wir wissen, dass andere Personen, wie beispielsweise ihr Gast Karin Kneißl in Frankreich, nicht einen Anspruch auf ein Bankkonto hatte. Aber, wie wir wissen, haben es gewisse andere Leute leichter in Europa. Dazu gehören Terroristen und korrupte Personen, die eben aus Syrien weggelobt wurden, weil sie zu korrupt waren, ja, und zu gefährlich. Aber sie lebten in Frankreich 36 Jahre. Frankreich übrigens auch hier und auch andere EU-Staaten. Bei Frankreich weiß ich es, bei Deutschland weiß ich es nicht so genau. Aber französische Spezialeinheiten haben in den letzten Jahren französische Staatsbürger dort exekutiert, damit sie nicht nach Frankreich zurückkehren. Also jene, die in den IS-Staat gegangen waren, 2014, 2015, und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, 2018, 2019, wieder zurück wollten, als das Leben in Syrien für sie nicht mehr so einfach war, wurden an dieser Rückkehr gehindert. Eigentlich gilt der konsularische Schutz, das heißt, eigene Staatsbürger, auch wenn sie Verbrecher sind, müssen eigentlich konsularischen Schutz erhalten und sollten in irgendeiner Weise zurückgebracht werden und dann natürlich der Justiz übergeben. Aber da ersparte man sich die Justiz und machte sogenannte extrajudicial executions. Das alles macht Europa, das alles machen EU-Staaten in Syrien seit Jahren, seit Jahr und Tag.
Ja, und es ist auch erstaunlich, wie hier in den deutschsprachigen Medien dieser Sturz Syriens gefeiert wird. Ich hatte jetzt heute Morgen im Spiegel davon gelesen, dass eine syrische TV-Moderatorin scheinbar in Tränen ausgebrochen ist über die Freude darüber, dass dass Assad nun nicht mehr das Staatsoberhaupt ist. Es wird von moderaten Dschihadisten gesprochen, es wird von Rebellengruppen gesprochen. Das Wort Terrorist wird hier nicht nicht mehr in den Mund genommen. Es wird von, das war auch interessant, eine Schlagzeile war in der Welt, da wurde von Ex-Terroristen gesprochen. Also es ist wirklich Orwellscher Neusprech in Reinform. Und ja, Frau Kneißl, die zentrale Frage, die sich mir und wahrscheinlich auch unseren Zuhörern stellt, ist die nach dem cui bono. Also wer hat ein Interesse an den Umbrüchen in Syrien? Und der oberste Führer des Irans, Ali Khamenei, hat jetzt am gestrigen Tage, am Donnerstag, bei einer Rede die USA und Israel für den Umsturz in Syrien verantwortlich gemacht. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, es darf keinen Zweifel daran geben, dass das, was in Syrien geschehen ist, das Ergebnis eines gemeinsamen amerikanisch-zionistischen Plans ist. Frau Kneißl, ich gebe die Frage nach dem cui bono mal an Sie weiter. Wer hat denn ein Interesse am Fall Syriens und stimmen Sie da dieser Interpretation von Ali Khamenei zu?
Nicht ganz, weil Israel hat eigentlich immer gewusst, was sie an den Assads haben. Ja, es gab so etwas wie eine Konvergenz der Interessen zwischen Tel Aviv und Damaskus. Wenn es gegen die Palästinenser ging, wenn es gegen bestimmte Gruppierungen im Libanon ging, dann machten an sich Syrien und Israel fast so etwas wie gemeinsame Sache. Ich habe dazu eine Arbeit geschrieben vor bald 40 Jahren und habe mich intensiv mit dieser Frage das Verhältnis ist Syrien-Israel beschäftigt. Und wir haben eigentlich immer Gesprächspartner, sowohl auf syrischer als auch israelischer Seite gesagt, natürlich mögen wir einander nicht, aber wir halten unseren eingefrorenen Konflikt auf dem Golan ein. Und es gab so etwas wie eine wechselseitige indirekte Kontrolle. Wir hatten auch dort eines der ältesten UNO-Blauhelm-Mandate, diese entmilitarisierte Zone als Puffer. Das hat Israel nun also besetzt, völkerrechtswidrig in jeder Hinsicht. Von den UNO-Blauhelmen hört man nichts. Und die Golanhöhen sind wirklich nur einige wenige Kilometer von Damaskus entfernt. Man hat den Blick auf Damaskus. Aber was wollen die Israelis nun? Wollen sie Damaskus okkupieren? Das werden sie wohl nicht machen. Ja. Das, was sie aber erreicht haben, das ist zweifellos die Schwächung des Irans. Und die iranischen Regierungen seit den frühen 80er Jahren haben Damaskus und vor allem den Flughafen und die Häfen von Syrien als eine Art Lifeline gehabt für ihren Güterverkehr. Und in diesem Güterverkehr ging es natürlich auch um Waffen- und Munitionstransport, Drogentransport. Also das alles war Teil des Geschäfts. Und der alte Hafez al-Assad war schon in einer sehr engen Allianz mit dem Iran, lange bevor die Islamische Revolution kam, nämlich noch unter dem Schah, weil er als Alawit vom höheren schiitischen Rat als Schiit betrachtet wurde, was ihm sozusagen eine indirekte Legitimation gab, als Muslim Staatspräsident zu sein. Syrien kennt keine Staatsreligion, aber die syrische Verfassung sagt, der Präsident muss Muslim sein. Und die Alawiten werden an sich von den Sunniten in keiner Weise als Muslime gesehen, aber ein iranischer Kleriker, Musa Sadr seines Zeichens, hat eine solche Fatwa gegeben, was Hafez al-Assad immer eine Art religiöse, aber auch rechtliche Legitimation ermöglichte. Und als dann der Iran vom Rest der Welt abgekoppelt war über die Sanktionen, die mit der iranischen Revolution erfolgten 1979, war Damaskus so eine Art Außenstelle des islamischen Klerus, des schiitischen Klerus. Und die iranische Botschaft in Damaskus war meiner Erinnerung nach die größte Botschaft, die die Iraner hatten. Also der Iran ist geschwächt und das kommt sicherlich Israel sehr zugute. Aber dass sie nun eine Liste von Dschihadisten genau vor der Haustüre haben, das glaube ich nicht, dass das den Israelis zusagt. Und einige dieser Dschihadisten haben ja auch schon auf Videos kundgetan, palästinensische Brüder in Gaza, wir kommen. Also Wir haben natürlich einige skurrile Ausnahmen in der israelischen Regierung, die sagen, hurra, unser altes biblisches Siedlungsgebiet, der Berg Hermon und die Siedlungsgebiete der Stämme Dan und Gan und wie sie alle heißen, Alten Testament, das ist uns jetzt sozusagen von Gott wieder in den Schoß gefallen. Das wird unter den Nationalreligiösen so argumentiert. Aber ich glaube, für jeden normal denkenden israelischen Militär ist das jetzt eher eine schwere Situation, ja, weil sie haben eigentlich jetzt nicht und Zeichen. Das Interessante ist, dass in den letzten Monaten, Jahren ja das syrische Staatsgebiet regelmäßig beschossen wurde, die Syrer darauf nicht wirklich reagierten. Also fragte mich auch, warum reagieren sie in keiner Weise? Es hätte irgendwann mal was militärisch passieren können. Das tat es nicht. Auch die Iraner hielten sich zurück. Und das kann ich mir nur so erklären, dass die Syrer einfach keine offene Front mit Israel wollten, weil sie wussten, das hilft niemandem. Was nun die USA anbelangt, so hat die Regierung Biden der nachfolgenden Administration noch ein Riesenei hinterlassen. Also nicht nur die neuen Waffenkategorien, die im Einsatz sind gegen Russland auf dem ukrainischen Schlachtfeld, sondern eben auch Gaza-Krieg, Westbankkrieg, Zerfall Syriens. Auch wenn Trump 100% hinter Israel steht, egal was Israel macht. Ich glaube, auch seine Berater werden ziemlich rasch begreifen, dass für die Israelis hier eine brenzlige Situation erwachsen könnte.
Mhm. Ja, und auch hochinteressant ist ja, wie sich die Türkei in diesem Umsturz positioniert hat. Sie haben ihn ja ganz klar unterstützt. Auch Erdogan hat ihn öffentlich begrüßt, dass Assad nun geflohen ist und die HTS-Miliz die Macht übernommen hat. Und mit dieser strategischen Ausrichtung fallen sie nicht nur ihren muslimischen Brüdern in Palästina und im Libanon in den Rücken, weil Syrien bekanntermaßen das wichtigste Transitland war für Waffen aus Iran, sondern auch Russland. Der bekannte russische Philosoph Alexander Dugin hat sich jetzt auch als einer der ersten bei dem sozialen Netzwerk X dazu geäußert und er hatte geschrieben, dass die Türkei sowohl Russland als auch Iran betrogen haben. Und ja, Frau Kneißl, jetzt hatten wir auch in unserem Podcast immer wieder darüber, über die Annäherung zwischen der Türkei und Russland gesprochen. Die Türkei womöglich bald BRICS-Mitglied, die Türkei auch bei den damaligen Verhandlungen in Istanbul im April 2022 ein wichtiges Land für Diplomatie und Friedensverhandlungen. Also was bedeutet dieser Fall Syriens und die Rolle der Türkei für die russisch-türkischen Beziehungen jetzt, Frau Kneißl?
Ja, das frage ich mich auch. Also es war immer ein schwerer Balanceakt zwischen Ankara und Moskau. Für mich war das immer so ein interessanter Fall, wie man diplomatisch miteinander umgeht, auch wenn man einander kriegerisch gegenübersteht. Weil das taten türkische und russische Truppen sowohl in Libyen als auch in Syrien. Und trotzdem gelang dieser Balanceakt immer wieder. Und man hatte auch bei den diversen bilateralen Besuchen von Präsident Erdogan in Sotschi zuletzt oder den Treffen am Rande von anderen großen Gipfeln immer wieder den Eindruck, dass zwischen Präsident Putin und Präsident Erdogan die Chemie stimmt und sie miteinander wissen, umzugehen, trotz all der vielen offenen Fragen und sehr unterschiedlichen politischen Agenda. Aber das nun mit Syrien und die Art und Weise, wie wahrscheinlich der türkische Geheimdienst hier auch die Türen öffnete und einen hohen Anteil hatte am Sturz Assads, das ist eine andere Frage, weil man hat fast den Eindruck, dass Erdogan eine ganz persönliche Rechnung offen hatte mit Bashar al-Assad. Also Erdogan wollte sozusagen wieder gut Freund mit Assad sein. Es gab so ein Tauwetter vor 2-3 Jahren. Es gab immer wieder Meldungen, er sei bereit auch zu einem Treffen mit Bashar al-Assad. Es gab in Moskau im Außenministerium der Russischen Föderation viele diplomatische Verhandlungen, um zwischen Damaskus und Ankara einen Ausgleich herzustellen. Und ich hörte dazwischen immer wieder, man sei kurz vor einer Lösung. Aber offenbar hat Bashar al-Assad all diese Annäherungsversuche der Türkei in den Wind geschlagen. Vielleicht glaubte Bashar al-Assad, er könne das weiter aussitzen, so wie er es die 15 Jahre zuvor ausgesessen war. Aber offenbar, das ist so mein Eindruck, hat ihm Erdogan das sehr übel genommen und hat jetzt sozusagen eine Art persönliche Rechnung mit ihm umgesetzt. Ja? Also ich glaube, da schwingt sehr, sehr viel persönliche Vendetta mit hinein. Mit gewaltigen Folgen für Millionen Menschen. Und das, was ich nicht nachvollziehen kann in dieser Logik von Erdogan, der an sich ein political animal par excellence ist, also der hat immer wieder den richtigen Riecher gehabt und ist ein Stehaufmännchen und hat auch viele Rückschläge eingesteckt und ist wieder aufgestanden. Aber ich verstehe hier die Logik Erdogans nicht und auch die Logik der türkischen Nachrichtendienste nicht, weil die Türkei wird als erstes Land wieder vom Elend der Flüchtlinge überrannt werden. Und an sich hatte die Türkei 2-3 Millionen Syrer bereits eben in irgendeiner Weise aufgenommen, aber es gab immer wieder Rufe der Bevölkerung, wir wollen die Syrer loswerden. Die haben Dumpinglöhne, die nehmen den ärmeren Türken die Arbeit weg, die sind Sicherheitsbedrohung und. Also das Zusammenleben funktionierte in den letzten Jahren immer weniger. Und eines ist auch natürlich die Folge dieser Änderung. Nicht nur, pardon, ich bin leider eine Erkältung hinzugezogen. Es ist nicht nur jetzt das Flüchtlingselend, es kommen Zehntausende Menschen jetzt wieder im Libanon an, sind vor allem und Alawiten. Es geht ja auch um die Torgefahr, weil vielleicht einige dieser Terroristen nach einer gewissen Zeit meinen, in Syrien ist nicht mehr so viel zu holen. Wovon will dieser Staat leben in den nächsten Monaten? Das frage ich mich. Und das heißt, die Rückkehrer, die weiterziehen, ja, das ist ja Business, die sind ein bisschen in Afghanistan, dann sind sie in Tschetschenien, dann sind sie in Syrien und dann gehen sie vielleicht wieder zurück in ein anderes Gebiet. Also es sind auf dem syrischen Staatsgebiet im Jahr 2014, 2015 waren tschetschenische Kontingente unterwegs, teilweise mit EU-Pässen, waren uigurische Regimenter aus der Volksrepublik China. Und neben dem Migrationselend ist das nächste also Terror. Und davon ist meines Erachtens die Türkei ebenso und ganz besonders betroffen.
Ja, und vielleicht noch zum Abschluss zu diesem Themenkomplex Syrien. Wie blicken Sie denn jetzt auf die Zukunft Syriens? Erwartet da womöglich Syrien eine ähnliche Zukunft wie dem Libanon, der mittlerweile sich zu einem Failed State entwickelt hat, in dem verschiedene Interessensgruppen, verschiedene Milizen die Herrschaft über dieses Land übernommen haben, nachdem die USA damals 2011 in dieses Land militärisch interveniert sind, um Gaddafi zu stürzen. Also sehen Sie da ein mögliches Libanon-Szenario jetzt auch für Syrien möglich zum einen und zum anderen? Vielleicht können Sie noch mal ein wenig darauf eingehen, was der Fall Syriens jetzt auch für die Kriege zwischen Israel und Libanon und Gaza bedeuten wird, denn ich hatte eben schon ausgeführt, Syrien war das wichtigste Transitland für den Nachschub militärischer Waffen aus dem Iran. Also was bedeutet das jetzt für die Kriege in Nahost zum einen und zum anderen? Welches Szenario sehen Sie da jetzt für Syrien, Frau Kneißl?
Verzeihung, wenn ich Sie da kurz korrigieren darf. Sie haben zu Beginn dieser Frage vom Libanon-Szenario und von Gaddafi-Sturz gesprochen, aber Libyen, das war, glaube ich, ein Verwechslung.
Libyen, Entschuldigung, ja, ja. Nicht Libanon, Libyen,
ja, ja.
Richtig.
Im, ja, das ja. Ist, bitte um Verzeihung, wenn ich da kurz korrigiere, aber doch für unsere Zuhörer.
Selbstverständlich.
Ja. Ja. Sturz Gaddafis und dann die Totalimplosion Libyens. Libyen, ähnlich wie Syrien, rohstoffreich, wobei natürlich Libyen um einiges rohstoffreich ist. Also die Erdöl- und Erdgasreserven Libyens, darauf möchten viele die Hand legen, unter anderem eben auch die USA. Syrien hat Erdöl-Exploration, aber nicht in dem Umfang. Die bisherige Erdölproduktion, die sich auf ein paar hunderttausend Fass pro Tag beläuft, wurde wirklich von den US-Amerikanern mehr oder weniger konfisziert. Erdöl in beiden Fällen spielt eine indirekte Rolle. Manche meinten, auch in Syrien würden Pipelines eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber ich würde sagen, das Szenario für Syrien sehe ich jetzt fast noch viel schlimmer als für Libyen, weil Syrien ist ein viel multiethnischerer Staat als es Libyen ist. Mono. Also das sind sunnitische Muslime. Da ist nicht dieses Mosaik, sind nicht 10%, 15% Alawiten, 5-8% Christen. Das gibt's nicht in Libyen, aber das haben wir in Syrien. Es war früher in den 60er, 70er Jahren noch viel multireligiöser als eine Kennzahl vielleicht. Die Stadt Aleppo im Norden war in den 60er Jahren mehrheitlich noch eine christliche Stadt. War vor allem armenisch und orthodoxe Christen, hat sich aber dann demografisch verändert. Das heißt, Syrien wird meines Erachtens viel komplizierter, viel brutaler werden aufgrund seiner demografischen Struktur. Und hinzu kommt auch noch, dass wir hier ganz andere Nachbarn haben. Wir haben Israel, wir haben den Irak, wir haben die Türkei. Also ist viel, viel komplizierter als Libyen, wo zwar die ägyptische Armee und ägyptische Politik da und dort hineinfunkte und einmal den und dann wieder den anderen unterstützte, wo es zu einem gewissen Dominoeffekt Richtung Burkina Faso und Tschad kam, was Terror anbelangte und Waffenschmuggel. Aber Syrien ist viel schlimmer als das, was in Libyen passierte. In Libyen haben wir gegenwärtig eine Waffenruhe in Tripolis, die schon einen Alltag der Menschen möglich machte. Damaskus werden wir sehen, was von Damaskus übrig bleibt und inwieweit dort Menschen sich dann noch trauen, ihren Alltag aufzubauen. Also die Gruppierungen, die jetzt unterwegs sind, die sind um einiges unerbittlicher, würde ich sagen, als die älteren Generationen von Milizionären, Freischärlern. Weil Sie vorhin das Zitat Namen der Welt, Ex-Terroristen beziehungsweise ja auch die der Diversität zugeneigten Rebellen, Moderaten, Dschihadisten und so weiter, das ist wirklich Neusprech, wie Sie richtig gesagt haben, weil da haben wir es mit einem Grad an Brutalität und Empathielosigkeit zu tun, der alles überbietet, was bislang auf den Schlachtfeldern dieser Region unterwegs war. Und viele dieser sogenannten Kämpfer stehen unter Drogen. Also es war jetzt auch in der Berichterstattung teilweise die Rede von diesen Kaptogon-Fabriken. Ja, diese stehen nicht nur in Syrien, die stehen in der gesamten Region. Und ob das nun synthetische Drogen oder reines Heroin ist, all diese Terroristen können natürlich auch ohne ihren Drogenkunst vielleicht nicht diese Akte der Brutalität setzen, die sie setzen.
Hm. Ja, das ist schon brutal und das sind jetzt die gefeierten Demokraten. Es wird ja auch hier von der Befreiung Syriens gesprochen. Also ist wirklich der helle Wahnsinn, was dort geschieht, Frau Kneißl. Ja, und dann lassen Sie uns das Thema Syrien zunächst mal für heute zu den Akten legen und uns damit beschäftigen, was jetzt in der vergangenen Woche in Rumänien geschehen ist. Denn dort müssen die Präsidentschaftswahlen vollständig wiederholt werden. Das hat das oberste Gericht des Landes am vergangenen Freitag, kurz nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, entschieden. Die nun für ungültig erklärte erste Runde der Wahl am 24. November hatte noch der parteilose Kandidat Kalin Ceausescu gewonnen, der in deutschen Medien als prorussisch und rechtsextrem dargestellt wird. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit angeblichen Enthüllungen des rumänischen Geheimdienstes. Demnach sei das Land Ziel eines aggressiven russischen hybriden Angriffs geworden, über die vor allem bei Jugendlichen beliebte App TikTok sei Ceausescu mit Hilfe koordinierter Konten, Empfehlungsalgorithmen und bezahlter Werbung massiv gefördert worden. Und ja, bereits vor dem Gerichtsentscheid hatte die EU-Kommission erklärt, dass Ceausescus Erfolg auf russische Einflussnahme zurückzuführen sei. Sie verpflichtete TikTok, Daten vorzuhalten und zu sichern. Und ja, auch selbst die verbliebene Ceausescu-Konkurrentin Lasconi kritisierte die innenpolitischen Entwicklung scharf. Sie sagte, die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist illegal, unmoralisch und zerstört das Wesen der Demokratie, das Wählen. Und ja, das Land ist vor allem aufgrund seiner geografischen Lage eine echte Drehscheibe, über die Waffen, Munition und Ausrüstung in die Ukraine transportiert werden. Außerdem befinden sich auf seinem Boden mehrere NATO-Stützpunkte, von denen einer auch unter einem französischen Kommando steht mit rund 1000 Soldaten aus Frankreich. Ja, Frau Kneißl, Sie kritisieren ja immer wieder den Niedergang der Rechtsstaatlichkeit im Westen. Im Westen, ist das nun ein überaus zutreffendes Beispiel dafür?
Ja, und vielleicht um nochmals den Bogen Richtung Orient zu spannen, und ich bediene ja gerne das Wortspiel, Orientierung kommt von Orient. Man lässt einfach gewisse Wahlergebnisse nicht zu, und das Wahlergebnis, das mir dazu dann auch einfällt, war 2006, als die Hamas gewann im Gaza. Also mit der Hamas durfte man da nicht reden, auch wenn sie 70% gewann. Und mittlerweile haben wir ähnliche Verhältnisse in Europa, dass also bestimmte Leute nicht gewinnen dürfen. Und dass man dann ohne Vorlage von irgendwelchen konkreten Beweisen immer den Gott sei bei uns der russischen Einflussnahme ins Spiel bringt. Aber Beweise gibt es dafür keine. Und ich kann dem Zitat dieser rumänischen Politikerin nur zustimmen, dass das ein schwerer Schaden für die rumänische Rechtsstaatlichkeit ist. Und war selbst ziemlich baff, als ich das Berichte dazu las, weil man natürlich hiermit eine Vergiftung des politischen Klimas erreicht in einem Land, das ohnehin wirklich sehr, sehr lange brauchte, um wieder zu einem bestimmten politischen Geiste zurückzukehren. Ich habe Rumänien mehrfach besucht und das Land hat wirklich sehr, sehr lange daran gelitten, dass es einfach seine Köpfe und seine besten Köpfe verlor unter der Ceausescu-Zeit, beziehungsweise dann in den 90er Jahren gingen einfach viele aus Arbeitsmigrationsgründen weg. Also das Land leerte sich und wir hatten hier immer wieder schwere Korruptionsfälle. Wir hatten Rumänien stand auf sehr wackeligen Beinen und wurde auch in gewisser Weise nur mit einem Auge zu in die EU hineingelassen auf Betreiben Frankreichs. Aber das, was sich hier jetzt abspielt, erinnert mich ein wenig, und verzeihen Sie mir, wenn ich da diesen Vergleich herbeinehme, aber Hamas-Sieg 2006 wurde nicht anerkannt, verboten, und jetzt sind wir mittlerweile in Europa so weit, dass also gewisse Parteien, Personen nicht gewinnen dürfen. Das hatten wir ja in Frankreich auch eben in den Parlamentswahlen Im Juni zuerst gewann die Rechte, bei der zweiten Runde musste dann die Linke gewinnen, ja. Also dann haben sich sozusagen alle ins linke Lager bewegt.
Mhm. Ja, da muss dann wohl jetzt so lange gewählt werden, bis dann endlich die richtige Kandidatin gewinnt. Die aber, wie Sie schon ausgeführt haben, Frau Lasconi hat das ja schon kritisiert und als undemokratisch bezeichnet. Und das, obwohl sie die Gegenkandidatin zu Ceausescu ist. Also es ist wirklich absurd, was sich bei uns hier im Westen abspielt. Und ja, Frau Kneißl, lassen Sie uns auch noch zum Abschluss unseres heutigen Podcasts darauf zu sprechen kommen, was in der Ukraine und in Russland geschehen ist in den vergangenen 7 Tagen. Und das Verteidigungsministerium in Moskau hat jetzt einen neuen ukrainischen Angriff mit Attackams auf Russland bestätigt. Demnach soll die Ukraine einen Militärflugplatz in Taganrog mit Attackams-Raketen attackiert haben. Russlands Verteidigungsministerium kündigte entsprechende Vergeltung an. Sie schrieben, diese Attacke mit weitreichenden westlichen Waffen wird nicht unbeantwortet bleiben. Man wird entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und auch der designierte US-Präsident Donald Trump, der jetzt kürzlich vom Times Magazine zur Person des Jahres gekürt worden ist, hat die ukrainischen Angriffe auf Russland mit Attackams scharf kritisiert. In einem Gespräch mit dem Times Magazine sagte er, ich lehne es vehement ab, Raketen hunderte von Meilen nach Russland zu schicken. Solche Angriffe lassen den Krieg nur eskalieren und machen ihn schlimmer. Ja, das zum einen. Und zum anderen war jetzt der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Warschau, um dort den Plan für eine EU-Friedensmission mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk zu erörtern. Und der französische Präsident, noch Präsident, schlägt vor, eine Friedensmission, eine sogenannte, in die Ukraine zu entsenden. Und zwar konkret 40.000 Soldaten in 5 Brigaden. Eine davon könnte auch von Polen geleitet werden. Ja, Frau Kneißl, zum einen, wie blicken Sie jetzt auf diesen erneuten Angriff mit Attackams auf russisches Territorium? Es ist jetzt schon der 3. Angriff. Davor gab es einen mit Storm Shadow und einen weiteren mit Attackams-Raketen. Zum einen und zum anderen, wie schätzen Sie da die Vorschläge von Macron ein, eine Friedensmission und 40.000 Soldaten in die Ukraine zu schicken? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Die russische Antwort wird kommen und vielleicht auch noch vor Ausstrahlung unseres Podcasts. Also es kann sein, dass hier in den nächsten 48 Stunden die russische Antwort mit dem neuerlichen Einsatz von Oreshkin-Raketen kommt. Und das, was diese neuen Überschallraketen ja ermöglichen, ist, man bleibt auf der konventionellen Ebene, weil es war ja in den letzten 3 Jahren immer wieder die Rede davon, die Russen würden einen Nuklearkrieg vom Zaune brechen oder die andere Seite. Aber wir sehen, es gibt im konventionellen Arsenal auf russischer Seite noch viele weitere Möglichkeiten, vielleicht auch ein wenig zur Überraschung der NATO. Und die letzten Oreshkin-Einsätze waren ja ohne Sprengköpfe. Da hat allein die Masse, allein die Energie dieser Überschallrakete ausgereicht, um vielleicht ein Signal zu setzen. Als solches war es beabsichtigt. Es wurde nicht entsprechend ernst genommen auf westlicher Seite. Und ich nehme an, es wird in den nächsten 2, 3, 4 Tagen zu einem neuerlichen Einsatz kommen. Wir bewegen uns hier noch auf der konventionellen Ebene, aber Moskau hat bereits gesagt, die Antwort erfolgt, und so war es ja auch die letzten beiden Male. Was nun den Besuch von Macron anbelangt, während Paris in der parlamentarischen und sonstigen Krise versinkt, macht der französische Präsident Außenpolitik, weil entweder er ist in Saudi-Arabien oder er reist nach Polen oder er ist sonst unterwegs. Also was macht man als französische lahme Ente sozusagen, der es vielleicht sogar auch blühen könnte, als erster Präsident abgesägt zu werden? Das war bislang noch nie der Fall. französischen politischen Landschaft ein totales Patt. Und Macron macht dann natürlich in solchen Momenten lieber Außenpolitik und möchte vielleicht auch, vor allem für sich, nicht für Europa, aber mit dem Antritt Trump, den er ja auch eingeladen hatte zur Eröffnung der Notre-Dame-Kathedrale, zeigen, hier, wir Frankreich, wir Nuklearmacht, wir alte europäische Kriegsmacht, wir werden sozusagen jetzt im Falle des Einfrierens dieses Konflikts, so wie es ja Donald Trump angekündigt hat, sofort mit Soldaten in der Ukraine den Marschbefehl haben. Er erhielt eigentlich schon eine Abfuhr in Warschau, weil Tusk hat gemeint, also polnische Truppen in ukrainische Territorien können sich die Polen nicht wirklich vorstellen. Und ich nehme an, es wird auch anders gehandhabt werden. Wir wissen jetzt noch nicht, wie Trump und seine Mannschaft wirklich das Ukraine-Dossier, wie sie damit umgehen wollen, weil eines hat die Problematik Syrien, glaube ich, vielen in Moskau noch einmal vor Augen geführt. Einfrieren eines Konflikts bringt gar nichts. Und Syrien wurde in gewisser Weise ja 2018, 2019 eingefroren. Man hat sozusagen nach der Devise Leben und Leben lassen, alte liberale Devise des Orients, diese verschiedensten Truppen heimgehen lassen. Ja. Aber das hat nicht ausgereicht und es ist sozusagen wieder ausgebrochen. Moskau hat seine Lektion gezogen aus den Minsk I und II Abkommen, die bekanntermaßen von westlicher Seite nicht ernst genommen wurden. Ich nehme an, dass die zukünftigen Vorschläge von Donald Trump, sollten sie sich ausschließlich auf ein Einfrieren, auf einen Waffenstillstand richten, wahrscheinlich von russischer Seite nicht in dieser Weise mit Hurra aufgenommen werden, weil ein Waffenstillstand reicht nicht aus, ja. Es muss zu umfassenderen politischen Veränderungen kommen und das, was ja Russland im Dezember 2021 bereits vorgelegt hatte, was damals niemand ernst nahm, war eine neue europäische Sicherheitsarchitektur. Also darum geht's Russland. Es ist das alte Thema der Einkreisung Russlands. Wir haben zwar die NATO-Osterweiterung erlebt, wir haben jetzt auch eine NATO-Norderweiterung erlebt. Wir sehen neue Militärbasen in Finnland. Und es hat sich ja dramatisch viel in der Sicherheitsarchitektur Europas in den letzten Jahren geändert. Und ich glaube, dass meiner Einschätzung nach man in Moskau nicht wirklich am Einführen dieses Konflikts interessiert ist, um dann so etwas wie Friedenstruppen aus Frankreich dort vor der Tür zu haben.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, wir werden das weiterhin beobachten, aber für heute soll es das zunächst mal gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für diese sehr spannenden Hintergründe, vor allen Dingen zu Syrien habe auch ich heute noch mal einiges gelernt. Haben Sie vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich Ihnen heute noch einen hoffentlich guten Freitag, den 13., an dem wir hier heute diesen Podcast aufnehmen. Und nächste Woche wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß, wenn Sie dann in Moskau bei Wovan und Lexus sind, den vielleicht auch unseren Zuhörern bekannten russischen Prankstern, die schon einige bekannte europäische Politiker wie François Hollande beispielsweise wirklich aufs Allerfeinste vorgeführt haben. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Treffen mit den beiden. Bin gespannt, was Sie dann hier im nächsten Podcast berichten können. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und hoffentlich überstehen Sie, wie gesagt, diesen Freitag, den 13. gut.
Vielen Dank. Ich habe es gar nicht gemerkt. Jetzt sehe ich da am Computer, ja genau, es ist Freitag, der 13. Da fällt mir immer ein, dieses wunderbare Lied von Reinhard May. Freitag der 13. werde ich mir jetzt dann nochmals geben, dieses Lied. Ja, vielen Dank und auch unseren Zuhörern einen hoffentlich halbwegs gesunden und friedlichen dritten Adventssonntag und unsere 100. Sendung naht mit Riesenschritten.
Richtig, unsere 100. Sendung kommt dann pünktlich zum Jahresabschluss. Was ein Volltreffer. Ja, und auch von mir an all unsere Zuhörer einen ja hoffentlich friedlichen und besinnlichen dritten Advent. Macht's gut, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.